Ich möchte noch mal beten, aber bleib bitte sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich von Herzen bitten, dass du uns jetzt begegnest, dass du durch den Heiligen Geist uns die Schrift öffnest und dass wir verändert rausgehen, anders in diese neue Woche und in unserem Leben mit dieser Botschaft. Mach du es alles lebendig. Wir legen alles in deinen Händen. Herr Jesus, komm in unsere Mitte und segne du uns. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, was ich hoffe, dann könnt ihr mal aufschlagen. Und zwar Sprüche, Kapitel 22, Vers 3. Das ist eigentlich der Vers, um den es heute geht, den ich ein Stück weit aber dann auslegen werde. Sprüche 22, Vers 3. Ich lese, eigentlich bin ich ja Elberfelder, das wisst ihr, aber ich fand es in der Hoffnung für alle sehr gut übersetzt. Da steht, der Kluge, der sieht das Unglück kommen und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener läuft hinein und muss die Folgen tragen. Das Thema heute, kluge Für- und Vorsorge. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wie ich glaube. Wir werden nachher noch dazu kommen, dass es einige Christen gibt, die da ganz schräge denken. Ich sage bewusst schräge denken, weil die Schrift etwas anderes sagt. Kluge Für- und Vorsorge. Vielleicht mal eine Definition, was ist eigentlich Klugheit? Können wir jetzt ein Quiz machen, ja? Klugheit ist die Fähigkeit zu angemessenem Handeln im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller für die Situation relevanten Faktoren, Handlungsziele und Einsichten, die der Handelnde kennen kann. Ihr merkt, das habe nicht ich gesagt, das ist Wikipedia, ja? Ich fand das aber gut erklärt. Und dann gibt es andere Begriffe für Klugheit. Zum Beispiel eine Denkfähigkeit zu haben. Oder Schlauheit. Oder Intelligenz. Vernunft. Verstand. Umsichtig sein. Geistige Fähigkeiten besitzen. Das ist Klugheit. Und ich hoffe, dass wir klug werden. Ja? Die Bibel sagt auch sehr viel über Klugheit. Allein die Sprüche, ja, wo es um Weisheit und Klugheit geht. Lies die immer wieder durch. Ich verstehe manche Christen nicht, die fragen mich immer, hast du mal ein tolles Buch, dass ich weiser werde? Ich sage, die Frage hast du nicht ernst gemeint, ja? Also, welches Buch macht weiser als die Bibel? Kenne ich keins, ja? Außer vielleicht andere Sachbücher, ne? Aber meist, was die alles wissen, ist sowieso schon in der Schrift alles erfüllt. Oder umschrieben zumindest. Und letztendlich sind die großen Weisheiten, die die Menschen wirklich brauchen, letztendlich alle hier schon im Fundament der Schrift festgesetzt, ja. Und deswegen, wenn ihr klug sein wollt, auch ihr jungen Leute, hoffe, dass ihr klug sein wollt, ja, lest immer die Sprüche. 31 Kapitel, ja. Nimm dir mal vor, jeden Tag ein Kapitel. Hast du im Jahr 12 mal die ganzen Sprüche durch. Das wäre doch mal was. Und dann kannst du dich immer fragen, Mama, bin ich schlauer geworden? Ja. Mach das einfach mal. Ihr werdet merken, das macht etwas mit uns, ja. Ich habe sehr viel gelernt und lerne immer noch weiter von den Sprüchen. Hört man so wenig Predigten eigentlich, ne? Sollte ich auch mal wieder mehr predigen aus. Aber deswegen habe ich ja Sprüche 22,3 auch genommen. Also, Definition von Klugheit. Dann eine Definition von Weisheit. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Also ein weiser Mensch ist jemand, der gut abwägen kann, der nicht einfach plompt einfach sowas macht, sondern der Erfahrung hat, der Dinge auch analysieren kann, ja, und sich dann vernünftig verhält. Es gibt drei geistige Beweglichkeiten, so hat das jemand mal genannt, in der Weisheit. Und das fand ich gut. Erstens, zu denken. Das zum Beispiel ein weises Urteil, das kennt ihr den Spruch, ne? Der hat aber ein weises Urteil gefällt. Das hat etwas mit Denken zu tun. Wenn man redet, etwas sagt, Mensch, der hat aber ein weises Wort eben von sich gegeben. Also denken, sagen und tun. Mensch, verhält der sich weise. Kennt ihr das? Ja? Das ist so Redewendung. Also zu denken, zu sagen und zu tun. Ja? Denken, das können wir vielleicht noch ganz gut sagen, da sind wir Weltmeister in Weisheit, ja. Aber im Tun, oh, ja. Und da müssen wir als Christen immer wieder die Hilfe haben von unserem Herrn Jesus, der die Weisheit in Person ist, ja? In den Sprüchen steht ja Kapitel 8, da wird die Weisheit definiert und wir wissen das aus Bibelleser, dass da auch die Weisheit schon ein Hinweis ist auf unseren Herrn Jesus, der die Weisheit in Person ist. Die Pharisäer damals immer wieder, ne, die wollten ihn packen. Und wie weise hat Jesus gehandelt, ja? Das bewegt mich immer wieder, was der für eine Weisheit hat. Er hat eine Gegenfrage gestellt, da wussten sie gar nichts mehr. Und wenn du Weisheit haben willst und im Gespräch auch, musst du immer Jesus fragen. Ja? Musst du immer Jesus fragen. Jesus, hilf du mir jetzt, Heiland. Manchmal habe ich mich selbst erschrocken in einem evangelistischen Gespräch, was dann plötzlich aus meinem Mund gekommen ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, das war jetzt der Heilige Geist. Das war nicht ich. Da wäre ich nie drauf gekommen. Aber der Herr hat mein erbärmliches Flehen gesehen. Herr, ich brauche Hilfe. Ich habe jetzt keine Antwort auf Lager. Ja? Also da ist der Herr auch super, super, super gnädig. Das war Einleitung. Weil es geht ja um kluge Fürsorge oder Vorsorge, um kluge. Und das sind Dinge, wenn wir merken, die haben etwas zu tun mit Denken. Ja? Und manche Christen glauben, ich bin Christ geworden und mein Denken gebe ich vorne in der Garderobe ab. Also Christen sind alles primitive, dumme Menschen. Stimmt das? Nee, ich glaube gerade, dass Christen denkende Menschen sind. Warum? Weil Gott ein Denker ist, der größte Denker, den es überhaupt je gibt. Der Ursprung jeder Gedankenwelt, jeder Weisheit liegt in Gott. Guck dir die Schöpfung an, was für Gedanken sich Gott gemacht hat bei Tieren. Heute Morgen habe ich einen Vogel wieder gesehen. So was Schönes, so was Herrliches. Was für ein Gott, was für ein Denkprozess muss in ihm sein. Ja, wenn wir die Schrift lesen, Herrlichkeiten über Herrlichkeiten. Ja, was ist denn jetzt kluge Fürsorge oder Vorsorge? Im Alten Testament finden wir einige Handlungsweise. Also kluges Handeln der Fürsorge in der Bibel. Darum geht es ja. Gibt es so etwas? Die Bibel ist voll damit. Das erste ist Noah. Schlagt auf, 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 13 bis 22. Lese ich nicht alle vor, ich lese nur zwei vor. Vers 13, da steht: Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und dann gibt er die Anweisung, die Eiche zu bauen. Und dann steht in Vers 22, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Das heißt, Noah hat nicht gesagt, oh Gott, da können wir mal einen Kompromiss machen. Du denkst falsch. Hast du nicht mitbekommen, dass wir in der Wüste sind, ja? Also dieses Schiff, was wir da bauen, wie soll das jemals schwimmen? Das machen wir, wir diskutieren mit Gott. Das ist auch das Problem vielleicht in deinem Leben, dass du zu viel mit Gott diskutieren willst. Vertrau mir doch einfach mal. Wir sind immer der Meinung, Gott braucht unsere Beratung. Das trauen wir uns natürlich so nicht zu sagen, weil wir dafür viel zu geistig stolz sind, aber es ist so. Gott macht keine Fehler, auch wenn wir es manchmal so empfinden. Jetzt sind wir natürlich ganz fromm und sagen, nein, ich empfinde das nie so. Sei mal ehrlich. Sieh manches Mal in dein Leben, wenn Not und Schwierigkeiten kommen, wo du denkst, hey, jetzt hast du dich aber verrechnet, oder? Du trägst nur so viel auf, wie wir tragen können, hallo? Aber wisst ihr, Noah hat einfach in der Fürsorge dieses Schiff gebaut. Er hat nicht alles erkannt. Er hat nur gehört, dass Gott sagt, ich werde diese Erde vernichten. Der hat nicht gesagt, Moment mal, Herr, das Klima hier ist gar nicht so, dass das Schiff gar nicht so. Das lesen wir nicht. Er hat es einfach getan. Er hat etwas getan, was er überhaupt nicht richtig einordnen konnte. Kluges Handeln der Fürsorge in der Bibel. Gott hat etwas gesagt, es wird eine Not kommen und ich muss mich vorbereiten, diese Arche zu bauen. Und dann hat er genau 10 Tage die Arche gebaut. Wie lange hat er sie gebaut?
Ein Jahr.
Ein Jahr? Oh, das wäre gut. Dann legt man 2 Nullen hinten ran. Ja? Oh, circa 100 Jahre. Ja, mit 500 lesen wir dann und ab 600 Jahre dann und dann später ist die Arche dann fertig. Der war über ein Jahr in der Arche drinne, das stimmt. Ja, in der Arche war über ein Jahr drinne. Genau 1 Jahr und 10 Tage, können wir lesen, 1. Mose 7, 11. Aber gebaut ungefähr 100 Jahre. Und stellt euch mal vor, Gott gibt dir einen Auftrag. Du, da kommt was, du musst dich vorbereiten. Wir sagen, machen wir. Ein Tag, zwei Tag, eine Woche, zwei Wochen. Wir sagen, hallo, jetzt kommt Regen. Jungs, das geht los, aber das Schiff ist doch nicht fertig gewesen. Merkt ihr diese ganze menschliche Spannung? 100 Jahre. Bau du mal 100 Jahre ein Monsterschiff in einer Wüste und dann kommt ab und zu Regen und dann passiert doch nichts. Dann sagen die Leute vielleicht, hat der Noah vielleicht doch recht, diesmal ist starkes Gewitter, so Hurricane-mäßig, ja. Kommt jetzt wirklich die Flut? Vielleicht hat Noah sich schon fertig gemacht mit seiner Familie und dann wieder nicht. 10 Jahre vorbei, 20, 30, 40, 50, 60. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte noch nicht mal ein Jahr durchgehalten. Ich hätte gesagt, Herr, bau du mal das Schiff alleine. Außerdem könntest du mich ja auch so retten, du brauchst das Schiff nicht. Ja. Wisst ihr, was das für ein Glauben ist? 100 Jahre etwas zu bauen in einer Wüste, wo du menschlich gesehen überhaupt nichts siehst. Wisst ihr, was Gott oft macht? Er gibt uns Aufträge, die menschlich völlig unlogisch sind. Also wenn du meinst, dass du Gottes Wege analysieren kannst, hast du schon verloren. Das fällt uns so schwer. Ne? Gott gibt uns irgendetwas auf, wir wissen gar nicht, was los ist. Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging. Hättest du das gemacht? Ich nicht. Ich habe gesagt, Moment, wo soll ich denn hingehen? Europa, Asien, wo denn? Geh einfach. Ja, aber wohin? Geh. Toller Gott. Ja, toller Gott. Das mutet uns Gott zu. Also Noah hat etwas getan. Dann, eine zweite oder zwei Personen, die mir auch wichtig geworden sind, der Vorsorge. Jochebed und Amram. Das wissen einige vielleicht, was ist Jochebed? Ist das eine neue Autofirma von Nissan? Nein, das Jochebed und Amram sind die Eltern von Mose. Jochebed ist die Mama gewesen von Mose und Amram der Vater. Können wir nachlesen, 2. Mose 1, 22 und 2. Mose 2, die Verse 1 bis 10. Was haben die denn gemacht? Da gab es einen Befehl, alles Männliche wird umgebracht. Dann haben sie den Mose versteckt und irgendwann konnten sie das nicht mehr verbergen, haben sie in ein kleines Kästchen reingelegt und am Nil ausgelassen. Ja, Tochter von Pharao war da, ne? Und ihr wisst die Geschichte. Sie haben vorgesorgt. Sie haben dieses Kästchen gebaut. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn das mein Kind gewesen wäre. Aber sie haben es gemacht. Und Gott hat gnädig eingegriffen. Sie haben vorgesorgt. Sie haben gesagt, bevor der umkommt, dann ist es ein Weg. Vielleicht wird er da, kommt er da. Wir müssen dieses kleine Schiffchen da bauen. Ja. Also wir merken, Gott interessiert sich für unsere Bauweise. Erst dieses große Schiff, die Arche. Da wurde die ganze Menschheit gerettet und die ganze Tierwelt. Und dann so ein ganz kleines Schiff. Da war so ein kleines Baby drin. Gott ist der Baumeister. Er interessiert sich für die ganze Welt, Menschen und Tiere, und er interessiert sich für das kleinste Baby. Das ist unser Gott. Interessant ist auch, das Kästchen wurde auch, Gopherholz, ja, so mit Pech verpicht, dass das nicht untergeht. Die Arche auch. Sein wunderbares Bild. Der Herr Jesus rettet alles. Wir wissen, dass es eines Tages eine neue Schöpfung gibt, eine neue Menschheit, die mit ihnen auf diesem neuen Planeten, den er schafft, lebt. Und selbst kleine Kinder schon, ja, für mich so ein Bild für diesen kleinen Mose da, ja. Wir haben hier Kinder mit 5, 6 Jahren ganz klar erkennen, ich bin ein Sünder. Mein Sohn hat sich damals, ich weiß nicht mehr genau, er war ganz jung, 3, 4 Jahre, knapp noch nicht mal 4. Der hat genau gewusst, dass er ein Sünder ist. Der hat das genau gewusst, ich habe ihm das erklärt, der hat das total geschnallt. Und ich bin Gott dankbar, wir haben uns damals niedergekniet. Das ist etwas Herrliches, wenn du mit deinem eigenen Kind dich niederknien darfst. Ja? Das ist eines der größten Geschenke für mich. Das war meine schönste Bekehrung, ja, als mein Sohn mit mir auf die Knie gegangen ist. Und das hält bis heute. Ist nicht alles Paletti, bei ihm genauso wenig wie bei mir. Aber damals, als er Ja sagte, das Ja hat Bestand. Gott nimmt Kinder ernst. Wir nehmen Kinder oft nicht ernst, das ist unser Problem. Obwohl Jesus sagt, werdet ihr die Kinder. Ja? Also ich habe die größten Predigten von Kindern gehört. Deswegen Kinderstundenmitarbeiter, die haben es echt gut. Ja? Dass Kinder manchmal so raushauen, die kommen auf Fragen. Da bin ich mein ganzes Leben noch nicht drauf gekommen. Ja? Also hier, Jochebed und Amram haben vorgesorgt. Haben etwas gemacht. Und merkt ihr, wenn wir vorsorgen, ist immer beides. Wir müssen unseren Part übernehmen und Gott macht dann das andere. Aber das kleine Kästchen musste auch die Familie von Mose bauen. Das hat Gott nicht übernommen. Merk dir mal eins, Gott unterstützt nie deine Faulheit. Deine Unzulänglichkeiten, die bügelt er glatt mit seiner Kraft und Macht und Gnade. Ja? Hat kein Problem mit. Aber wenn du faul bist, wird Gott dir 0,0% helfen. geben. Das, was du tun musst, das wird Gott nie übernehmen. Es gibt manche so Christen, die sagen, der Herr macht das schon, der Herr wird das gar nicht machen. Ja? Der Herr wird dir helfen, wenn du fleißig bist. Aber wenn du zu Hause dich hin und her wälzt, wie es in den Sprüchen steht, von einer Kante auf der anderen und verpennst den ganzen Tag, dann musst du dich nicht wundern, dass es dir finanziell schlecht geht. Das ist aber nicht Gott schuld, auch nicht die Wirtschaft, sondern das ist deine Faulheit. Und wenn du dann aber fleißig bist, dann hilft dir Gott. Also, hier sehen wir das. Dann noch ein Mann, der vorgesorgt hat. Für mich eins der größten Vorbilder in Vorsorgen. Den kennt ihr wahrscheinlich. Josef. 1. Mose 41, die Verse 47 bis 49. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses haufenweise. Und Josef sammelte alle Nahrungsmittel der 7 Jahre, in denen im Land Ägypten Überfluss war, und brachte die Nahrungsmittel in die Städte. Die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Stadt lagen, brachte er sie in sie hinein. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand des Meeres, und die dermaßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und dann Verse 53 und 54. Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen waren, gingen zu Ende. Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie es Josef prophezeite. Und in allen Ländern war Hunger, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Ein weiser Mann. Also die Bibel sagt sehr viel über weises Handeln, ja? Dass wir vernünftig gehen. Denn Gott hat es gesagt, es wären 7 tolle Jahre. Der hätte auch sagen können, wir haben jetzt schon so viel. Wir haben jetzt 3 Jahre gesammelt, 4. Jahr machen wir eine Party. Ja? Das wollen wir mit dem ganzen Brot da. Merkt euch das. Wir müssen Gottes Auftrag bis zum Ende erfüllen, wenn wir den ganzen Segen haben möchten. Merkt ihr diesen Satz? Du musst den Auftrag Gottes ganz erfüllen, wenn du seinen ganzen Segen haben möchtest. Das ist oft unser Problem, dass wir mitten auf unserem Weg abbrechen. Und hier lernen wir das, der hat durchgehalten, 7 Jahre. 7 Jahre. Vielleicht haben die manchmal auch gesagt, so ein übertriebener Mann. Jetzt hat er doch schon Tausende von Tonnen, ja? Willst du noch? Ja? Wir hätten vielleicht gesagt, was bist du denn für ein habsüchtiger Mensch, ja? Josef hat das überhaupt nicht interessiert. Er hat völlig straight Gottes Plan eingehalten. Und was war die Folge? 7 Jahre danach, als die Hungersnot kam, hat er einen Überfluss gehabt, ja? Stellt euch mal vor, Josef hätte Gott nicht gehorcht. Ja? Die wären alle gestorben. Die wären alle der Hungersnot gestorben. Der Gehorsam eines Menschen kann Millionen von Menschen Hilfe geben. Und jetzt wisst ihr, wo ich bin, bei wem ich jetzt bin, ja? Bei Jesus. Der Gehorsam eines Menschen ist die Basis der Errettung für alle Ewigkeit. Ist das nicht gewaltig? Da kommt Jesus als einzelner Mensch, erfüllt Gottes Plan perfekt und schafft die Grundlage für Millionen von Menschen, dass sie in der Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Vielleicht machst du dir jetzt doch mehr Gedanken über dein Gehorsam. Vielleicht ist durch dein Gehorsam etwas ganz Wichtiges in Gange im Reich Gottes. Vielleicht bist du gehorsam in der Kinderarbeit. Und du hältst fest und schmeißt nicht hin. Du sagst, ich investiere weiter in die Kinder. Und eines Tages kommt aus dieser Kinderstunde jemand wie unser Ignaz vielleicht, ja, der in jungen Jahren anfängt zu predigen. Und vielleicht Menschen zum Herrn Jesus führt. In einer Frauenstunde ist vielleicht eine Frau, die keiner auf der Rechnung hat, aber Gott. Und du umgibst diese Frau mit Liebe und investierst in sie. Und aus dieser Frau wird eines Tages vielleicht eine gesegnete Seelsorgerin, die anderen Frauen hilft, klare Sache mit Jesus zu machen. Unterschätze nie den einzelnen Menschen. Und das letzte Beispiel aus dem Alten Testament, Sprüche Kapitel 6, die Verse 6 bis 11, das sind die Ameisen. Habt ihr schon mal Ameisen beobachtet im Sommer? Ich finde die total durchgeknallt, ja? Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um aufzuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und deine Mangel, wie ein unverschämter Mann. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal im Sommer ein Ameisennest angeguckt. Wisst ihr, dass ich oft dann spazieren gehe am Kruppener See und da war ein riesen Ameisennest. Und ich habe mir gesagt, lieber Herr Jesus, die gönnen sich ja kaum Ruhe, ja? Die geben nur Feuer. Dann habe ich mir das erste Mal, ich weiß nicht, ob ich schon mal gemacht habe, ich habe gebetet, Herr Jesus, ich möchte wie diese Ameise im Eifer für dich leben. Für dich nur volle Kanne, ja. Natürlich brauchen wir auch Ruhephasen. Hat Gott auch angeordnet, ja, ein Ruhetag, ja. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Diese Ameisen, die haben selbstverständlich alle miteinander geholfen. Da war, wenn man denn da was hingeschmissen hat, so einen kleinen Krümel, dann sind die alle gleich gekommen. Einer hat das nicht geschafft, das ist der Zweite, der Dritte, die Vierte. Die haben sich fast überschlagen, um für die Gemeinschaft zu sorgen. Oh, wenn das bei uns so wäre. Dass wir uns überschlagen, dem anderen Gutes zu tun. Das wäre doch mal was. Nein, ich fahre zu denen hin. Nein, ich fahre den zu dem Krankenhaus. Nee, ich besuche ihn. Ich kaufe ihm Blumen. Nein, ich kaufe Blumen. Ich hole den Jochen Endres vom Bahnhof ab. Nein, ich. Oh, das wäre schön. Es steht einmal im zweiten Buch Mose, als für die Stiftshütte gesammelt wurde, das ist der einzige Spendenaufruf, den ich kenne in meinem Leben, der einzige Spendenaufruf, der vorzeitig ein Stopp gerufen wurde. Die haben so viel geinvestiert, dass Mose sagen musste, Leute, ich habe keinen Platz mehr für das Gold und Silber und für all das. Stellt euch mal vor, wir werden eine Kollekte sammeln und hier unser Donito sammelt das und sagte, ihr müsst ganz kurz mal warten, das Ding ist ja leer, ich muss jetzt eine neue Kiste holen. Ja? Das wäre doch mal schön. Oder die Muni würde sagen, so viel Geld kann ich gar nicht überweisen. Also das ist ja unfassbar. Das wäre doch herrlich, ja. Also hier sehen wir vier Beispiele, dass kluge Fürsorge ist. Und dann nehme ich noch drei vom Neuen Testament. Eine sehr bekannte, Josef und Maria, Matthäus 2, die Verse 13 und 14. Als sie aber hinaufgezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, den Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und zieh zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Und er zog und blieb denn dort, ja. Vorsorge. Hätte auch sagen können, nö, ist er der Messias? Ich habe gelesen, dass der Messias sein Werk vollendet. Mache ich nicht. Nein, das hat er gemacht. Unser Problem ist, dass wir uns von Gott oft nicht Anweisung abholen. Dieser Mann war weise, Josef und Maria, ja. Und hier sehen wir auch ein Beispiel. Ich werde gleich mal ein bisschen praktisch werden in unserer momentanen Situation. Bekomme ich ja auch viele Anfragen. Wie verhalten wir uns jetzt? Wenn das jetzt alles so hier folgt und Europa oder Deutschland auch immer mehr Probleme bekommt, ja. Manche denken ja auch auszuwandern, ja. Und ich werde gleich ein paar Sachen dazu sagen. Oder wenn man sieht, wie die Welt sich verändert, Gas wird knapp und so, die Getreidemittel und so, wenn Russland das zwar weitergeht, dann mal gute Nacht, ja. Und Deutschland ist überhaupt nicht vorbereitet. Also viele denken, wir sind ja vorbereitet, die haben noch nicht mal Gasleinen, um das Gas überhaupt zu speichern. Müssen sie Leute da enteignen, weil alle anderen sind aufgelöst worden, ja. Also das sind ganz viele Dinge, die ganz schwierig werden. Das kann sich ganz schnell drehen, dass du denkst, ach ja, kein Problem, minus 5 Grad, ich mache mal kurz die Heizung aus. Ja, was machen wir, wenn dann mal 7 Tage die Heizung nicht geht? Warst du schon mal 1 oder 2 Stunden mal in einer Wohnung, wenn die Heizung nicht geht, wenn die Temperaturen noch gar nicht unter 0 waren, bei 10 Grad? Da fängst du schon an zu bibbern. Was meint ihr, was passiert, wenn bei minus 5 Grad die Heizung mal für eine Woche ausfällt? Da wünsche ich dir viel Freude. Ja? Also das sind Dinge, die sind berechtigt. Und hier sehen wir auch, es gibt auch in der Bibel eine berechtigte Flucht. Das ist nicht so, manche sagen, ein Christ flieht nicht, steht in der Bibel, ein Gläubiger flieht nicht. Man muss die Bibel immer in Zusammenhang lesen, ja. Ein Gläubiger flieht nicht, wenn es Probleme gibt und der Herr den Auftrag hat, dass wir hier bleiben müssen, ja. Aber es gibt auch Anordnung, Elia floh. Geh Ahab von Ahab weg zum Bach, flieh. Hier kriegt eine Anweisung, flieh. Also es gibt Situationen im Glauben, wo auch eine Flucht berechtigt ist, ja. Und dazu werde ich nachher noch was sagen. Und dann noch der kluge Mann, der auf dem Felsen baute, in Matthäus 7, 24 bis 27. Der hat vorgesorgt, der hat gesagt, das Fundament da auf diesem Felsen ist zwar schwieriger, alles zu machen, aber das Sand wird nicht bestehen. Und ich kann mir vorstellen, die anderen haben gesagt, schnell, wieso Fertighäuser, ne? Ziehen wir mal schnell hoch das Ding. Dann sehen die aus, top, ein Jahr. Und 5 Jahre später kommst du, das alles vermottet, ja. Ich kenne so viele Häuser, also nicht alle, aber so diese Schnellbautenhäuser, ne? Ratzfatz, das geht ja ruckzuck, die sind ja in ein paar Stunden fertig, ja. Ob die Qualität immer so ist, das bezweifle ich. Ja? Aber Hauptsache, es ist alles schnell. Wir sind ja sowieso in so einem, alles muss schnell gehen. Ja? Und wir wissen, der Regen kam, die Flut kam und das Haus flog um. Also vernünftig zu investieren, hat auch etwas zu tun mit, dass man darauf dann sich verlassen kann auf etwas. Ja? Also dieser Mann, der hat auf Felsen gebaut, der war sehr weise. Und Paulus selbst in Apostelgeschichte 27 bis 27, Kapitel 27, die Verse 31 bis 38. Und da ist ja Paulus auf dem Schiff unterwegs, kommt in große Seenot, ja. Und Gott hat ihm gesagt, keiner wird umkommen, ich werde euch helfen, aber ihr müsst jetzt endlich mal was essen. Und dann haben die das ganze Getreide ausgeschüttet, ja, damit das Schiff nicht den Untergrund geweiht war, ja. Paulus war gehorsam. War das menschlich gesehen klug, wenn die jetzt irgendwo noch hätten nicht überleben müssen? Also die hätten ja auch draufgehen können. Und das Getreide bedeutet Essen, Nahrung, Leben. Und Gott hat gesagt, alles rausschmeißen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Glauben. Das ist Springen ohne Netz. Glauben ist nicht Springen mit Netz. Nein, Glauben ist Springen ohne Netz. Deswegen fällt uns das auch so schwer, Glaubensschritte zu gehen. Wir möchten immer sagen, Herr, eine Stufe, ja. Nächste Stufe, ja. Und manchmal sagt Gott, keine Stufen, spring. Ich habe Angst, das weiß ich. Was ist, wenn ich aufkomme? Ich bin da. Das bewundere ich an Kindern, ja. Stellst du da hin, bis ein gewissen Alter natürlich. Mein Sohn wird das mit mir nicht mehr jetzt machen. Wenn ich den irgendwo da 3-4 Meter am Baum, der wird da nicht mehr runterspringen. Den könnte ich auch gar nicht mehr auffangen, glaube ich. Ne? So. Aber in so einem kleinen Alter, wenn die da oben sind, hast du immer gedacht, ja, Opa ist hier, springen. Boom, die springen runter, ja. Vertrauen. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns als Christen, wenn wir die ganzen Nachrichten hören? Es wird jetzt schwieriger werden. Falls du glaubst, dass dieser Krieg in einer Woche vorbei ist, muss ich dich leider enttäuschen. Da muss man kein Prophet sein, um das erkennen zu können, dass das länger geht, ja. Und die Folgen, die jetzt schon da sind, die werden uns mannigfaltig treffen. Und jetzt ist es doch eine wichtige Frage, wie bereiten wir uns als Christen vor? Und ich glaube schon, dass wir uns auch Gedanken machen müssen, klug für unsere Familie vorzusorgen. Auch, was vielleicht auch mal Dinge angeht, wenn es mal schwierig wird. Ich finde es wichtig und gut, den Rat gebe ich auch, dass man vielleicht doch nochmal ein Paket Nudeln mehr kauft und dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen Wasser kauft und vielleicht auch nochmal ein paar Kerzen, falls die Lichter ausgehen und vielleicht auch mal gucken, ein bisschen Gas zu haben, dass man das sich mal was zu essen machen kann. Ihr mögt darüber lachen, lacht, ich werde euch es voraussagen, wir werden schneller in diese Probleme reinkommen, wie es uns lieb ist. Meine Verantwortung als Hirte ist nicht nur geistlich für euch aufzupassen, sondern auch leiblich. Es gehört nämlich auch zusammen. Und deswegen würde ich euch wirklich raten, nicht in Hysterie auszubraten. Ja? Gibt auch manche, Leute dachten, jetzt wird es schwierig, sind dann Leute gefahren und haben den ganzen Wagen voller Mehl gekauft. Ja? Da waren dann, 300 Kilo Mehl. Wer hätte der, glaube ich, 2 Jahre lang Äthiopien, wollte ich schon sagen, ernähren können. Also nicht übertreiben. Aber so einen gesunden, guten Vorrat. Wenn mal die Lieferketten und die werden einbrechen. Die brechen ja zum Teil jetzt schon ein. Das wird schlimmer werden. Ich möchte euch das einfach sagen, bereitet euch so ein bisschen vor. Nicht hysterisch. Aber Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wie war das nochmal am Anfang? Der Kluge sieht das Unglück kommen und läuft einfach weiter. Nein, bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener läuft hinein und muss die Folgen tragen. Jetzt haben mich Leute auch gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich würde euch wirklich einfach raten, legt euch einen kleinen Vorrat an, dass ihr auch mal 1-2 Wochen auskommt. Und ich gebe euch einen Tipp dazu. Es wird heute sehr praktisch. Nachher ging wieder Geist, jetzt wird es sehr praktisch, diese Art. Wenn ihr euch einen Vorrat anlegt, dann macht nicht den Fehler, den viele machen, dass sie Dinge kaufen, die sie gar nicht essen. Dann kaufen sie für 500-600 Euro Nahrungsmittel und nach 2 Jahren können sie alles wegschmeißen. Sondern kauf Nahrungsmittel, die du auch selbst nutzt. Kauf dir Dosen, Suppen, die du auch ab und zu mal essen kannst. Ja? Und benutzt das auch, dass du immer wieder auch auffüllst, dass du die Nudeln dann nimmst und hast 2 Pakete weggenommen, packe ich wieder 2 dazu. So hast du immer frische Sachen und investierst nicht irgendwo zum Wegschmeißen. Ja? Und mach das einfach gesund. Nicht in Hysterie, aber seid ein bisschen vorbereitet, Geschwister. Im Hintergrund laufen ganz andere Dinge. Ich bin mit vielen Politikern zusammen und da kommt etwas auf uns zu. Das machen die jetzt natürlich bewusst nicht öffentlich, aber da kommt eine Welle auf uns zu und die wird brutal sein. Und deswegen möchte ich euch das heute einfach auch in Klarheit, nicht in Hysterie, aber in Klarheit euch sagen, da kommen Dinge auf uns zu, die sind nicht einfach. Deswegen habe ich auch die Frage von Leuten auch beantwortet. Wir haben hier den ACCH gegründet, den Arbeitskreis Christlicher Corona-Hilfe. Und da haben wir Leuten auch, da sind wir jetzt dabei, auch Leuten ein Handbuch zu geben. So, wenn Leute sich auch mit den Gedanken auseinandersetzen, ich möchte auswandern. Ist ja wichtig, welche Sprache wird da gesprochen, visummäßig, was ist da los, gibt es da eine Gemeinde, wie sind die Lebensunterhaltungskosten, wie ist das Leben da, ist wichtig. Ja? Und da möchten wir Menschen, wenn sie diesen Schritt gehen wollen, helfen. Ich bin von der Schrift überzeugt, dass wenn eines Tages dieses antichristliche Reich aufbrechen wird, wo wir, glaube ich, mit großen Schritten drauf zugehen, dann wird es irgendwann eine globale Macht sein. Ja? Also das ist schon so. Ich glaube aber schon, dass zum Beispiel in der jetzigen Situation in den EU-bestimmten Ländern es schneller umzusetzen ist als irgendwo von Ländern, die nicht in der EU sind. Ja, also ich nur ein Beispiel. Also wenn jetzt wirklich so ein Befehl da kommt und man möchte ein Stück weit mehr in eine Unabhängigkeit rein, ist es meines Erachtens klüger, nicht in ein EU-Land zu gehen, weil die werden innerhalb von kürzester Zeit mitziehen, sondern vielleicht außerhalb der EU was zu suchen. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. Deswegen wollen wir eine gesunde Informationsquelle geben, dass Leute nicht einfach blindlos irgendwo hingehen. Aber diese Option zu sagen, bevor ich das mache, nehme ich meine Familie und gehe weg. Seid da vorsichtig, dass ihr nicht das gleich verurteilt. Ja, es sind keine Glaubensmenschen und so. Nein, 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 nein. Das ist nicht biblisch, was ihr da sagt. Ja? Maria und Josef, die sind auch geflüchtet und Elia ist geflüchtet. Jetzt könnte ich noch, David ist geflüchtet, könnte ich 100 Stück euch noch aufzählen. Die sind auch stehen geblieben in bestimmten Situationen, aber in manchen Situationen haben sie auch diesen Weg gemacht. Ja? Und ich glaube einfach, das ist legitim, dass wir darüber reden. Unser Problem ist, wir reden darüber nicht, haben Ängste, kriegen Depressionen, spielen nach außen den starken Macker oder die starke Frau, ja, und abends weinen wir uns in den Schlaf, weil die Sorgen uns auffressen. Und ich möchte, dass wir in der Gemeinde darüber ganz offen reden. Ich wäre der größte Lügner auf Gottes Erdboden, wenn ich sagen würde, dass mich das kalt lässt. Ja, für mein Leben, ich bin 50 Jahre, ich bin bereit, der Herr kann mich abholen zu jeder Tageszeit, ja. Aber wir haben ja auch noch Kinder und wir haben noch Enkelkinder. Und welcher Mensch, der noch bis drei vernünftig tickt da oben im Gehirn, kann da einfach so kalt rübergehen? Lässt sich das kalt? Lässt sich das kalt, dass wir jetzt in einer so einer schweren Phase sind, wo man zu Recht auch Angst hat, dass das Ganze richtig eskalieren kann? Das sollte uns ins Gebet treiben. Und gerade jetzt brauchen wir ein Forum, wo wir reden. Aber wie reden wir? Wir müssen uns nicht Geschichten erzählen. Wir Frommen sind oft die schlimmsten Heuchler, ja? Wie geht es dir wirklich? Sag doch deine Not. Dafür sind wir doch als Geschwister da. Du weißt, du bete mal für mich. Ich kann in letzter Zeit schlecht schlafen, weil ich mir ständig Sorgen mache, was auf unsere Kinder zukommt. Ja? Und dann müssen wir ehrlich miteinander umgehen. Und dann gibt es auch manche Sachen, wo Leute mich dann auch gefragt haben, wie sorgt man denn vor, wenn der Gas jetzt weg ist? Ja? Und dann gibt es ja eben halt so eine Gaskartuschen und so, gibt es ja auch, oder Gasflaschen über Gas, wo man dann ein bisschen kochen kann. Ja? Es gibt auch diese Photovoltaik, es gibt auch die Mobil, es gibt ja einmal die, wie man auf die Dächer macht, das ist sehr teuer, kann sich nicht jeder leisten. Aber es gibt zum Beispiel auch so mobile Teile, da habe ich mal mich ein bisschen schlau gemacht mit jemandem, der sich da gut auskennt. Die gibt es schon gute ab 1,5 und die besseren, die liegen so zwischen 2,5 und 3.000 und da kann man echt viel machen mit, ja. Sicherlich wäre das auch eine gute Alternative, solche Sachen zu haben, dass man, wenn mal solche Zeiten kommen, dass man sagt, ich habe zumindest irgendwie eine Ausweichmöglichkeit, ja. Was ich festgestellt habe, sind die jetzt am meisten so die meinen, oh, liegt das alles in Gottes Hand, ja. Das ist eine falsche Einschätzung gegenüber diesen Menschen, die das machen. Weil wenn ich sage, liegt das jetzt alles in Gottes Hand, ich brauche das nicht, ja. Das ist kein Widerspruch, wenn wir uns vorbereiten. Wenn Gott das denn nicht zulässt, ist es kein Problem, aber dass wir uns vorbereiten. Und wir haben als Menschen eine Verantwortung. Wenn du Familie hast, hast du dreimal Verantwortung. Und ich möchte dich mal sehen, wenn du nicht mehr einkaufen kannst, die Lieferketten brechen zusammen und du musst 10 Tage zu Hause sein und du hast nichts zu essen. Und deine Kinder haben dann ein ganz fettes Problem. Dann sag nicht, dass Gott dich in den Stich gelassen hat, das war deine Dummheit und deine geistliche Arroganz. Ja? Also sei da wirklich ein bisschen nüchtern. Ja, es gibt aber auch die Gefahr, sich in der Fürsorge zu zersorgen. Da bin ich jetzt im vorletzten Punkt. Das lesen wir auch in Matthäus 6, die Verse 27 und 34. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was? Und sagt der Herr, entspann dich doch mal. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann soll euch dies alles, was ist dies alles? Urlaub in Tahiti? Neueste Autoklasse? Coolsten Anzug? Beste Haus? Ist das dies alles? Nein. Dies alles ist das, was du wirklich brauchst. Kennt ihr den Spruch von der Oma von Peter Müller? Peter, mein Jung, das Leben passt im Koffer. Genau. Wir leben alle, und das behaupte ich jetzt mal hier, alle, wir leben alle in absolutem Überfluss. Alle. Und wisst ihr, wir brauchen so viele Dinge gar nicht. Wir brauchen so viele Dinge gar nicht. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein. Der Herr hat uns versprochen, das, was du brauchst, das gebe ich dir. Alles andere ist Luxus. Ja? Essen, trinken, Dinge bezahlen, das sagt der Herr, das, da helfe ich dir. Alles andere ist Luxus. Und 2. Mose 16, die Verse 19 und 20, da hat Gott ja auch gesagt, ihr müsst sammeln, ja, das Manna-Kram in Eimer, aber ihr dürft nichts bis zum nächsten Tag überlassen, also nur ein Eimer zum Essen. Was haben die gemacht? Gehortet. Und nächsten Tag, was waren in Eimern drinnen? Würmer. Nicht mehr zu genießen. Das ist ein warnendes Beispiel, nicht übertreiben. Ja, wir wollen immer raffen. Gott hat zwar gesagt, nur ein Eimer, aber ich mache jetzt 10 Eimer. Dann sagt Gott, das bringt nichts. Ja, also bitte nicht, eine gute Sorgen an sich selbst, ja, eine gute Fürsorge ist absolut wichtig und richtig. Wer das nicht macht, ist wirklich nicht gut aufgestellt. Aber sich in der Sorge zersorgen, das ist die Sünde. Ja? Wir könnten als Menschen gar nicht existieren, wenn wir nicht eine gesunde Sorge hätten. Wir hätten gar keine Verantwortungsbewusstsein ohne das. Ja? Aber die Gefahr ist, dass ganz schnell diese gesunde Sorge in ein Zersorgen geht und dann kommen wir ins Grübeln, dann wird es auch gesundheitlich gefährlich. Blutdruck lässt grüßen, Magengeschwüre lassen auch grüßen. Ja? Dann wird es gefährlich. Und das Letzte, und das ist auch etwas sehr Positives, Gottes Hilfe ist unglaublich. Israel ist dort mit über 500.000 Männer, Frauen und Kinder, wahrscheinlich 2-3 Millionen Menschen unterwegs. Und die jammern, die wollen was zu essen haben. Und was sagt Gott? Das müsst ihr euch wirklich mal durchlesen. 2. Mose 16, die Verse 13 bis 15. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, sieh, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Da sahen die Söhne Israel und sagten zu einem anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Lieferservice in der Wüste. Ja. Die hatten Hunger. Und Gott sagt, kein Problem, ich hole euch mal ein paar Wachteln. Bopp, sind die vom Himmel gefallen. Ja. Und Gott ist so großartig. Wisst ihr, unser Gott, der kann uns in jeder Wüste ernähren. Und wenn die Lieferketten zusammenbrechen, wir haben uns trotzdem gut vorbereitet, dann ernährt er uns. Darf ich euch dazu ein Gleichnis sagen? Eine echte Geschichte. Ein gläubiges Ehepaar war aus gesundheitlichen Gründen und damals im Krieg nicht in der Lage, ihr Haus zu verlassen. Und sie hatten nichts mehr zu essen. Und das war wirklich schwierig. Sie waren kurz vorm Verhungern. Und wisst ihr, da geht die alte Frau auf den Knien und sagt, Herr, du hast uns zugesagt, dies alles soll uns gegeben werden. Du hast ein Elia durch einen Raben ernährt. Schick mir so einen Raben. Die Frau steht während des Gebets auf, weil Gott ihr sagt, steh auf. Sie geht in den Garten. Und Gott sagt zu ihr, bleib stehen. Und die Frau sagt, bleib stehen. Es dauerte keine 30 Sekunden. Da guckte sie nach oben. Da war ein großer Adler, der hat einen großen Fisch, so einen Onivok, fallen lassen, genau vor ihre Füße. Und sie sagte, mein Gott kann auch heute noch die Raben fliegen lassen. Versteht ihr? Nehmt das einfach mit. Naturhelfer für Gottes Bodenpersonal. 1. König 17, die Verse 2 bis 6, diese Elia. Ein Rabe wird dich versorgen. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest. Ich hätte gesagt, ja, dann schick mal irgendjemand anders hin, aber da lasse ich auf dieses Spiel, lasse ich mich nicht drauf ein. Und der Rabe, der kam. Und können wir lesen, dass Elia am Bach Krit verhungerte? Kannst du mir mal die Bibelstelle zeigen? und es hungerte ihn. Steht das da irgendwo mit einem Satz erwähnt? Nein. Gott versorgt uns immer perfekt. Immer. Sieh mal, und der Bach Griet, solange er da war, gab es zu trinken. Irgendwann war der leer, hat Gott ihn von das hingeschickt. Ja? Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Elia geht hin zu dieser Witwe nach Zapat. Das war allein schon eine Glaubensprüfung. Ja? Damaliger Zeit, Witwen, die hatten nichts. Da gab es keine Rentenversicherung und Sozialableistung. Sie sagte, ja, kommst mir entgegen. Gott sagt, die werde ich versorgen. Der kommt jetzt entgegen, sagt sie, hab noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl und dann geben wir den Löffel ab. Was hätten wir denn gemacht? Ich hätte gesagt, lieber Gott, schickst mich zu so einer Frau, die ist ja selbst am Sterben. Ja? Ja, merkt ihr das? Wenn Gott sich verherrlichen will in dein Leben, führt er dich in Situationen, wo du nicht mehr ein- und ausweist. Merk dir diesen Satz, wenn Gott sich in deinem Leben besonders verherrlichen will, führt er dich in eine Situation, wo du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Und dann wirst du seine Allmacht erfahren. Gott muss uns oft alles aus der Hand nehmen, an eigenen Möglichkeiten, bis wir nur noch die eine Möglichkeit sehen, Herr, nur noch du. Und dann sagt er, das weiß ich und jetzt lege ich mal los. Ja, das ist so wichtig. Und Offenbarung 12, Vers 6. Die Frau, die dort einen Sohn auf die Welt bringt, ja, ein Bild für Israel, für einen Überrest, der zum Glauben kommt, während der Drangsalzeit steht, und Gott hat einen Ort, wo sie ernährt werden. Wir wissen, dass die letzten 3,5 Jahre die eigentliche Trübsalzeit ist, wo der Satan wütet wie nie zuvor auf dieser Erde. Und Jesus sagt, das ist da die Erfüllung. Wenn ich die Zeit nicht verkürze, würde keiner gerecht werden. Und in dieser Horrorzeit gibt es eine Gruppe, die von Gott persönlich in der Wüste 3,5 Jahre ernährt wird. Und kannst du mir eine Bibelstelle zeigen, dass da steht, und da starb einer. Nicht einer. Als Gott anordnete, die Fliegenplage, wie viele Fliegen waren in der Nähe von Israel? Wie? Nicht eine. Nicht eine. Ein Gott, der diese Insekten Befehle erteilt, dass sie noch nicht mal über diese kleine Linie gehen dürfen. Dieser Gott ist dein Vater. Ich sage zu meiner Frau manchmal im Zusammenhang nicht richtig, aber ich sage, ich darf alles, mein Gott gehört alles. Mein Vater kann alles. Ja? So müssen wir über unseren Gott reden. Und nicht immer so, wir piepsen oft so über Gott, ja, ob Gott mich hier durchdringt. Nein, wir müssen uns hinstellen und sagen, mein Gott kann alles. Mein Gott bringt mich hier durch. Ich bin am Ende, kein Problem, fängt er an. Ich muss euch oft sagen, ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, dass Gott mir nicht Unterstützung gegeben hat. Ich sage nicht, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen war. Und wir haben hier Geschwister, auch gerade meine Schwester Medien, ne? Was haben wir manchmal geweint, wo wir nicht mehr weiter wissen. Ja? Wisst ihr, man kann weinen, am Boden zerbrochen sein und kann trotzdem noch hoffen. Kennt ihr das? Ich habe das manchmal auch in meinem Leben, dass ich nicht mal ein- und ausweise und trotzdem habe ich den tiefen Frieden meines Gottes. Das kann nur Jesus. Ja. Und dann das Vorletzte, unser Gott macht alle satt. In Johannes 6, die Verse 1 bis 13, ja, hier ist ein kleiner Junge, ein paar Fische, ein bisschen Brot, was ist das? Ne? Was ist das, die Jünger? Merkt ihr mal eins, ich glaube, es ist eine der Lieblingsaufgaben Gottes, unsere menschliche Mathematik immer zu widerlegen. Wir messen viel, 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 viel. Und Gott sagt, nö. Intelligenz, große, angesehene Menschen. Gott sagt, nö. Ich nehme die brutalsten Sünder, die in ihrem Leben gegen die Wand gelaufen sind, die ihr Leben zerbrochen ist, auf die keiner mehr ein Pfifferling sind, die sich selbst erhängen wollen. Aus die mache ich meine Leute. Merkt euch diesen Satz. Gott macht aus den größten Sündern die schönsten Edelsteine für seine Krone. Gib nie einen Menschen auf. Solange er atmet, hat er eine Chance, weil unser Gott groß ist. Und das Letzte. Gott weiß ganz genau, was du brauchst. In Matthäus 6 steht in Vers 8, ich liebe diesen Satz, müsst ihr euch immer wieder neu anhören, ja? Seid ihr ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Weißt du, dein Gott sieht deine Not, auch jetzt. Der sieht deine ganze Angst. Der weiß sowieso alles. Und er weiß auch um deine Not. die du hast für die Zukunft. Er hat dich auf seinem Bildschirm. Und noch viel mehr, er hat dich auf seinem Herzen. Und du bist ihm nicht egal. Und wenn das Thema heute war, kluge Für- und Vorsorge, dann haben wir hoffentlich gemerkt, das, was wir tun müssen, müssen wir tun. Das ist wichtig. Aber, mich haben auch Leute gefragt, ja Christian, was machst du denn? Du hast jetzt einen Vorrat und dann geht das Ganze 8 Wochen. Und dann? Ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber da habe ich gesagt, wisst ihr, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Oder 3. Entweder Gott tut ein Wunder und ich trinke die Flasche Volvic und die werden nicht alle, daran glaube ich, kann er machen, wenn er will. Wenn er das nicht macht, keine Ahnung, dann kommt auch irgendwie so ein Vogel oder irgendjemand schmeißt dir was in den Garten. Und jetzt halte ich gut fest, das ist auch die 3. Möglichkeit. Vielleicht ist das der Weg, dass der Herr mich nach Hause holt. Dann gehe ich auch nach Hause. Dann sagt er, mein Junge, du warst lange genug hier in dieser Finsternis, ich zeig dir jetzt mal, was Leben ist. Jetzt kommen wir endlich ins richtige Leben. Und dann gehe ich nach Hause. Versteht ihr? Dann gehen wir nach Hause. Was soll uns denn passieren? Vor wem wollen wir denn Angst haben? Vor dieser Atombombe oder was da passiert? Was wollen Sie denn machen mit unserem Leben? Was wollen Sie denn machen? Was können Sie mit uns denn machen? Die können uns Angst machen, die haben wir auch. Aber können Sie deine Seele rauben? Verstehst du, deine Seele kann niemand mehr rauben. Du bist total in Christus fest. Wenn wir umkommen, dann kommen wir um. Kommt der Atomkrieg, würde ich mich nicht wünschen. Ich bete, dass er nicht kommt. Und wenn er kommt, die Bibel sagt einiges dazu, auch wenn wir nicht alles verstehen, das ist für mich auch gar nicht wichtig. Ich weiß aber eins, das ist für mich viel wichtiger, dass ich in meiner Jesu-Hand, an der Hand meines Herrn, geborgen sein darf. Und er bringt mich durch. Und wenn er mich nicht durchbringt, dann holt er mich nach Hause. Dann ist das so. Ja? Das dürfen wir festhalten. Zum Schluss möchte ich noch ein Gedicht vorlesen. Hab keine Angst. Oh, ich liebe dieses Gedicht. Ein Psalm Davids, noch am Anfang. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich denn grauen? Und jetzt hört mal dieses wunderschöne Gedicht. Hab keine Angst vor der Zukunft. Gott ist auch morgen da. Er führte dich gestern, ist bei dir heute und leitet dich morgen wunderbar. Er sagt zu dir in seinem Wort, hab keine Angst, ich bin jeden Tag bei dir bis ans Ende der Welt. Ich lass dich nie allein. Ich bin dein Licht im Dunkel der Zeit. Ich schütze dich. Bei mir bist du in Sicherheit. Engel wachen Tag und Nacht über dir. Keine Sekunde bist du allein, glaube mir. Höre nie auf, mir zu glauben. Verliere niemals den Mut, glaube mir. Alles wird gut. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ach, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für die Kraft, die in deinem Wort liegt, für diese herrlichen Berichte. Und Herr, wir sehen uns so danach, diesen Zuspruch immer wieder neu zu bekommen. Du siehst, dass uns momentan alles Angst machen will. Überall tobt die Hölle. Aber du bist ein Gott, der Stürme stillt. Du sprichst 3 Worte und alles ist ruhig gewesen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass dein Wort in unser Leben hineinredet, dass dein Wort uns neu hilft, die Stürme zu überwinden. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, hilf du uns, dass wir kluge Verwalter werden, dass wir vernünftig auch eine Fürsorge betreiben, aber bewahre uns davor, dass wir hysterisch uns zersorgen. Geliebter Herr, unser Leben liegt in deiner Hand. Mach uns das immer wieder neu bewusst. Und wenn hier alle Dinge zu Ende gehen, dann dürfen wir wissen, selbst wenn wir hier sterben, dann gehen wir eigentlich ins Leben. Und wir freuen uns, dass wir solche Perspektive haben. Und wir möchten dich bitten für alle Menschen, die dich nicht kennen. Herr Jesus, du wirst bald kommen. Wir rufen als Gemeinde noch einmal zu dir. Erbarm du dich über die Menschheit und schenke, dass sie sich bekehren. Segne du jetzt die ganzen Christen dort unten in Russland, in der Ukraine, dass sie zu dir rufen und dass Menschen durch ihr Leben gerettet werden. Herr Jesus, sammle du die Gemeinde. Und dann wird irgendwann die Vollzahl sein und dann geht's nach Hause. Und wir freuen uns auf diesen Tag, dich zu sehen. Und du bist es wert, dass wir uns, egal was kommt, in deiner Spur bewegen. Hilf, dass wir treu bleiben und segne uns. Amen.